Im Bryce Canyon war es wohl so das Überraschendste, weil das war der erste Canyon, wo wir wirklich mit einer Wanderung gestartet sind und aus der Pampa zum Canyonrand gewartet sind und dann plötzlich an diesem Rand standen und in den Canyon reinschauen konnten. Und das war so der allererste Moment für uns, wo wir da wirklich standen und das hautnah gesehen haben. Das war einfach nochmal eine krasse Überwältigung, weil wir das vorher nur von Instagram-Bildern und so weiter kannten.
Ja, das waren Vanessa und David. Und die zwei sind heute unsere Gäste hier im Off the Path Reise Podcast. Heute Folge 116. Wahnsinn. Eine neue Woche ist vergangen. Und ich habe ja letzte Woche schon mal angedeutet, ab sofort kommen die Folgen, wann sie kommen. Das heißt, ihr müsst eigentlich so jeden Tag immer mal reinschauen. Offiziell ist immer so Dienstag eigentlich der Podcast-Tag gewesen. Aber gestern habe ich es irgendwie nicht geschafft. Wir waren nämlich, es war richtig, richtig cool. Wir sind heute von einem ziemlich coolen Mikroabenteuer zurückgekommen. Wir sind gestern um 16 Uhr, haben wir das Büro verlassen. Und statt nach Hause zu fahren, wie wir es sonst irgendwie machen, wenn wir hier sind, sind wir von Garmisch an den Schliersee gefahren. Der Schliersee ist nicht allzu weit weg von München, von hier ungefähr eine Stunde, je nach Verkehrslage. Und haben uns um 18 Uhr dort mit einer Truppe von ungefähr 25 Personen getroffen. Und sind dann mit denen anderthalb Stunden durch die Berge da am Schliersee gewandert. Und dann haben dann Kanus genommen und sind auf so eine Insel, die in dem See halt liegt. Und dort hat dann schon das Lagerfeuer auf uns gewartet. Sind dann noch schwimmen gewesen und haben uns dann aufgewärmt. Barbecue, tolle Gespräche. So eine coole lokale Band hat am Feuer Musik gespielt und haben am Ende im Zelt geschlafen. Mega, mega cool. Und das Ganze war auch Einladung von Haglöfs und Sportcheck, die dieses Mikroabenteuer organisiert haben. Einfach, es war wirklich extrem cool. Und heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden und dann die Kanus wieder genommen, an Land gepaddelt und dann ins Büro gefahren. Also wir waren noch nicht zu Hause und das ist einfach so extrem cool. Man spricht ja immer von 9-to-5, also die ganz normale Arbeitszeit, aber und jammer da darüber auch immer so ein bisschen. Aber was man halt zwischen 5-to-9 so alles erleben kann, ist echt Wahnsinn. Und das hat dieses Event so wirklich echt sehr, sehr gut so gezeigt. Wir sind, wie gesagt, also wir waren draußen und diese, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind, aber dieses 5-to-9 hat sich wirklich angefühlt draußen in der Natur wie, weiß ich nicht, mindestens 2 Tage unterwegs. Es war wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Und Lagerfeuer ist sowieso immer cool. Jetzt haben wir hier so ein leichtes Lagerfeuergeruch hier im Büro, was auch sehr geil ist. Und wollte ich einfach mal so erzählen. Also das Abenteuer wartet wirklich an jeder Ecke auf euch. Ihr müsst es wirklich nur greifen oder offen dafür sein. Mega, mega cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist das jetzt die 116. Off the Path Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge und die Shownotes zu Vanessa und Davids Blog findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/Folge 116. Und das ist auch quasi der Startschuss der Amerika-Woche, mehr oder weniger. Nicht weniger, sondern ist es so. Es ist so. Heute spreche ich mit den beiden über ihre Reise durch die Westküste. Und die haben ja die ganzen Nationalparks und so weiter besucht. Und Lin und ich sprechen dann vielleicht am Wochenende, wenn ihr es wollt, über unsere Reise an der Westküste. Also zweimal Westküste von zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal das Interview mit den beiden, wie sie es so erlebt haben und dann unsere Story, wie wir es so erlebt haben. Wir waren ja erst vor kurzem da und haben das entsprechend aufgenommen. Ja, ich wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge der 116. Wie immer, habe ich schon erwähnt, www.offthepath.com/Folge 116 für alle die es noch nicht mitbekommen haben. Und nun ganz viel Spaß mit der Folge. Und bevor es weitergeht, denkt dran, wir haben bei Drausgänger jetzt unsere Hängematten. Das ist nichts Neues, habe ich letzte Woche schon erwähnt. Aber wir haben jetzt auch unsere richtig coolen Verpackungen dazu bekommen. Mega schön geworden, richtig toll. Und die sind gerade noch im Angebot. Die erste Fuhre quasi ist im Angebot. Viele sind nicht mehr da. Ich glaube, wir haben noch 10 Stück vielleicht auf Lager. Also wenn ihr schon immer mal eine Hängematte haben wolltet für eure Reisen, für eure Abenteuer, vielleicht fürs nächste Mikroabenteuer, könnt ihr so eine Hängematte einfach zwischen zwei Bäumen spannen und euch reinchillen. Sie halten viel Gewicht aus, also egal ob ihr alleine oder auch zu zweit euch da reinlegen wollt, das geht, also es hält auf jeden Fall aus. Frage ist, wie viel Platz ist da noch drin, aber es geht auf jeden Fall und es ist wirklich sehr, sehr cool. Wir lieben sie und viele andere auch schon und vielleicht ist es ja auch was für euch. Ihr erhaltet auf jeden Fall innerhalb von Deutschland kostenlosen Versand mit dem Code PODCAST. Also geht mal vorbei, schaut rein. Wir haben noch ein paar Sackcloth and Ashes Decken und was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, sind natürlich unsere Draußgänger Hängematten und unsere coolen Reise-Emailliertassen. Wir haben hier verschiedene, wir haben jetzt 8 Stück, 8 Versionen, also sehr, sehr cool. Gerne vorbeischauen und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Vanessa und David und der amerikanischen Westküste. Ja, guten Morgen.
Hallo.
Guten Morgen.
Schön, dass ihr da seid und wieder Zeit gefunden habt oder nochmal Lust gehabt habt, mit mir über eure Reise zu sprechen. Ist ja schon wieder ein Weilchen her, dass wir gesprochen haben.
Ja, ich glaube, das letzte Mal war im Dezember, da haben wir beide gesprochen und es ist mega cool, dass David diesmal dabei ist, denn der war ja bei der Reise auch mit dabei.
Ja, genau. Ist auch schön, auch mal so die verschiedenen Blickwinkel zu bekommen. Wir haben ja letztes Mal das Ganze nur mehr oder weniger angeschnitten, Vanessa, du und ich. Aber diesmal gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Wir haben ja auch deutlich mehr Zeit heute, weshalb wir am besten direkt starten. Also wir sprechen über die amerikanische Westküste. Da wart ihr unterwegs und habt einen Roadtrip unternommen. Wann war das?
Es war im September letzten Jahres. Wir waren 3,5 Wochen unterwegs insgesamt und sind fast 6.000 Kilometer gefahren. Also auch eine ganze Menge. Wir sind wirklich viel unterwegs gewesen.
Krass. Wie viel seid ihr am Tag gefahren durchschnittlich?
200 Kilometer waren es im Durchschnitt schon nachher.
Ja. Okay, krass. Und dann wie war das? Seid ihr immer jeden Tag immer woanders hingefahren? Oder war das immer so eine Strecke, also heute bleiben wir mal 2 Tage hier, oder sagen wir mal so, nicht heute, sondern die nächsten 2 Tage bleiben wir hier und dann fahren wir dafür mal 400 Kilometer? Oder?
In der Regel waren so, wenn wir einen 2-Tages-Rhythmus haben wir einen Ort gewechselt. Das stimmt schon. In L.A. waren wir fast 4 Tage, aber sonst waren das immer so ein 2-Tages-Rhythmus. Gab natürlich auch mal kurze Steps, wo wir nur mal einen Tag bleiben waren, aber überwiegend 2 Tage, ja.
Ja, 3 Wochen, 6.000 Kilometer, das ist natürlich eine ordentliche Zahl. Viel Fahrerei. War das anstrengend?
Ich gucke gerade mal Vanessa angeguckt.
Also gerade wenn wir über Nacht gefahren sind, dann wurde es doch anstrengend, weil in diesen Naturgebieten, da sind die Straßen auch sehr kurvig, da ist dann wenig beleuchtet und das ist dann schon anstrengender, als wenn man auf einem großen Highway fahren kann.
Aber wir haben uns nicht gequält, das ist ganz wichtig. Also wir haben beide Spaß gehabt am Fahren und haben halt auch viel unterwegs gesehen, was uns Spaß gemacht hat. Und wir haben gerne Musik gehört und uns gegenseitig vollgelabert oder uns ausgetauscht. Das heißt, uns hat das ja auch sehr gut getan, zusammen so lange zu fahren.
Ja. Ist auf jeden Fall immer wichtig, vor so einem langen Roadtrip eine Spotify-Playlist fertig zu machen.
Ja gut, die hört man im Endeffekt dann doch 3-mal, aber ja, natürlich.
Ja. Cool. Wie sah eure Strecke aus? Wo seid ihr gelandet und wohin seid ihr überall gefahren?
Die ersten 10 Tage hatten wir einen Campervan und dann sind wir auch nochmal in PKW umgestiegen, auch aus Preisgründen, da können wir mal gleich nochmal zukommen. Wir sind von Köln nach Las Vegas geflogen, weil es einen Direktflug gibt und gab über die Eurowings. Das war für uns einfach. Wussten wir vorher auch nicht. Deshalb sind wir auch nach Las Vegas geflogen, sonst wäre das gar nicht so unser erstes Ziel gewesen. Da sind wir einmal, wenn man sich so die Karte vorstellt, eine liegende 8 gefahren ungefähr. Also im großen Bogen nordöstlich durch Utah und Arizona. Da auch unter anderem durch das Navajo-Gebiet. Das ist der zweitgrößte Indianerstamm in Amerika. Und um dann vom Grand Canyon die Historic Route 66 nach L.A. zu fahren. Und von L.A. sind wir dann nach San Francisco hoch. Da leider nicht an der Küste entlang, weil da Erdrutsche waren und wir konnten die Küste leider nicht entlang fahren. Das ist immer so die schöne und, ich sag mal, romantische Strecke, die man fährt. Die braucht aber auch...
Genau, Pacific Highway.
Genau, richtig, braucht auch viel Zeit. So, das ging dann leider nicht, dann sind wir halt nur die 101 hochgefahren.
Mhm. Cool, also den Pacific Highway, den fahren wir nächste Woche. Da freue ich mich mega drauf. Deswegen kommt der Podcast gerade auch echt sehr gelegen.
Teile von dem, was ihr gemacht habt, sind für uns auch interessant. Entsprechend habe ich da vielleicht noch die eine oder andere Sonderfrage.
Ja, sehr gerne. Wir geben dir gerne Auskunft zu allem, was wir wissen.
Sehr gut. Aber das ist natürlich, wie du gerade sagtest, eine ordentliche Strecke, 3000 Kilometer. Das ist schon echt viel.
So sind wir dann noch in Yosemite rübergefahren, Yosemite National Park. Und zum Glück war der Tiago Pass offen. Das ist die einzige Straße, die es einem wirklich ermöglicht, durch den Yosemite auch rüber auf die andere Seite zu fahren. Und sind dann im verschneiten Mammoth Lakes rausgekommen. Da hatten wir uns vorher gar nicht so richtig drauf eingestellt gehabt, aber hatten noch richtig Schnee. Und von da aus sind wir dann runter über Death Valley, was dann der tiefste Punkt in Amerika ist und der vor allem auch sehr heiß sein soll. Bei uns war es jetzt so mild eher, wieder zurück nach Las Vegas. Das ist die Tour oder die Strecke gewesen.
Okay, cool. In welche Jahreszeit war das?
September.
Okay, krass. Also es war dann halt quasi schon so Herbst.
Genau, war für die Parks in Utah eine sehr gute Jahreszeit, weil es eben noch sommerlich war, aber nicht so brüllend heiß. Für Yosemite, der ja bekannt ist für die Wasserfälle, nicht die allerbeste Zeit, weil die Wasserfälle da schon sehr, sehr dünn sind, aber noch da.
Ja, wir haben auch überlegt, ob wir jetzt nächste Woche, also übernächste Woche quasi, da durchfahren soll, also Yosemite. Aber ich habe die Befürchtung, dass es noch zu früh ist im Jahr. Und dadurch halt vielleicht noch sehr, sehr eisig und sehr winterliche Verhältnisse halt dort sind. Also die meisten Pässe von Westen nach Osten gehen, die sind ja dann doch noch geschlossen um die Jahreszeit zu Ende März, Anfang April.
Ja, genau.
Nach meiner Erinnerung wird das auf den Tiago-Pass und auf jeden Fall zutreffen, ja.
Ja, okay. Naja, mal schauen. Wir werden sehen. Vielleicht ist der ein oder andere Stopp jetzt hier noch dabei, der mich so ein bisschen inspiriert und dann Arizona und Utah hatte ich jetzt auch nicht wirklich auf dem Plan. Mal schauen, ob ihr das ändert. Cool.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Zu der Frage, die ich gerade hatte, Die Strecke ist jetzt fertig, ne? Also ihr seid dann quasi dann darüber und dann runter zurück nach Las Vegas, hast du gesagt, David, ne?
Genau.
Genau, cool. Und ihr habt die ersten 10 Tage im Camper gemacht und dann quasi die anderen 12 Tage, 11 Tage dann quasi in einem PKW, in einem normalen Auto.
Genau, wir sind in L.A. aufs Auto umgewechselt, weil wir dann einfach wussten, da kommen jetzt erstmal nicht mehr so viele Parks, wo wir campen wollen, sondern auch Hotels und Airbnbs genutzt haben. Da war der Yosemite National Park am Ende der einzige, wo wir wirklich noch im Park gecampt haben und dafür hatten wir uns ein Zelt eingepackt.
Okay.
Aber eigentlich sind wir nicht so die Zelter. Also wer Bock auf Zelten hat, der kann auf jeden Fall diese ganze Strecke super gut mit dem Zelt überwinden und auch eine Menge Geld sparen dabei. Aber wir hatten ganz viel Spaß am Campervan.
Ja, cool. Diese Campervan-Geschichte in den USA, ich habe, glaube ich, noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Also ich kenne mich da recht wenig aus. Ich bin auch selbst wenig unterwegs gewesen. Ist das dann immer auf in so Campingparks oder kann man wild irgendwo parken? Also ich meine, in Amerika gibt es ja so eine ziemlich große Obdachlosenszene, dass eigentlich viele Leute, weiß ich ja, in Autos schlafen. Passiert das dann legal oder illegal?
Also das wurde uns als illegal dargestellt und das ist auf jeden Fall, wenn viel los ist, auch möglich, dass man das Auto einfach irgendwie so zwischen andere parkende Autos stellen kann. Jetzt, wo wir unterwegs waren, am Anfang in den Parks, da ist halt sehr, sehr wenig los. Teilweise konnte man in den Parks auch nicht wirklich parken, dass man dann auf Shuttle-Services umsteigen musste. Und wenn man sich jetzt da irgendwie zum Campen hingestellt hätte, dann wäre wahrscheinlich irgendwann nachts der Ranger aufgetaucht und hätte einen da weggeschickt. Also da muss man, glaube ich, auf Nummer sicher gehen und einen Campingplatz buchen.
Okay, und in den Städten?
Da ist es machbar.
Aber da habt ihr dann Airbnbs und Hotels gehabt.
Genau.
Ne? Ja, aber ich stelle mir die Frage, ne? Also von der Logik her, weil halt eben so viele, so zumindest bei der Immobilienkrise, da sind ja ganz viele auf ihre Autos umgestiegen.
Ja.
Da gab es ja immer zig Reportagen im Fernsehen, wie viele Leute jetzt in ihren Autos leben und obdachlos sind, und entsprechend macht das ja irgendwie so vielleicht so ein bisschen Sinn, dass es vielleicht geht. Also ich weiß, in Australien zum Beispiel geht es halt gar nicht. Wenn halt irgendwie, wenn ein Polizist nur annähernd irgendwie sieht, dass da irgendwer im Auto liegt, dann tun die alles, damit du da schnell wach wirst und wegfährst.
Also erlebt haben wir es nicht, aber wir hatten einen Campervan gemietet von Escape Campervans. Und die sind, die machen das ganz cool. Die kaufen letztendlich alte Autos auf und bauen die um und lackieren die immer ziemlich cool, so Graffiti-Style. Das heißt, man kann auch von draußen nicht wirklich reingucken. Und da sind dann auch so Vorhänge gemacht. Man kann das schon so verpacken, dass man von außen eigentlich nicht mitkriegt, dass drinnen jemand schläft.
Was hat so ein Camper gekostet? Ist das teuer in den USA?
Ja, also wir wollten auf jeden Fall einen haben, wo eben alles drinne ist, Kühlschrank und Küche. Das hört sich jetzt riesig an. Es ist aber letztendlich nur so ein größeres Auto, irgendwie, was ist vergleichbar, so ein VW Charan oder so ein, ja, VW Galaxy. T5, irgendwie sowas in der Richtung. Das kostet am Tag ungefähr 120 Euro, würde ich sagen. Genau, und im Vergleich, wir hatten auf der anderen Strecke einen PKW, einen normalen, also so eine, die kleinste Klasse haben wir gebucht, wobei man ja immer eine größere sich letztendlich vom Parkplatz wegnehmen kann. Der hat, glaube ich, 27 Euro am Tag gekostet. Also ist schon ein großer Unterschied.
Das ist mega der Unterschied, krass.
Ja.
Also ich war 120 Euro für, ich habe gerade, weil ich nicht gerade, sondern vor ein paar Tagen, für die Planung für unsere Reise, habe ich einen Ford Mustang, 64er Jahrgang, Cabrio, gefunden.
Ja.
Der kostet $100 die Nacht.
Oh.
Also die am Tag. Es ist eigentlich, das ist so ein richtig schöner, alter, restaurierter, geiles Auto und schon sehr, sehr teuer und kostet immer noch weniger als euer Camper. Einfach nur im Vergleich, wie teuer das Campen dann doch ist.
Ja,
ne?
Wir haben es auch alles sehr, sehr kurzfristig gebucht. Also wenn jemand sowas längerfristig vorhat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einfach bei diesen Camping-Anbietern in den Newsletter einzutragen, weil wir merken das jetzt, die haben ständig Promotions, die raushauen, und da kann man schon ein paar hundert Dollar dann sparen.
Oh, das ist ein guter Tipp. An sich allerdings, also wenn man halt auf zeltet, habt ihr ja auch einmal gemacht, und vielleicht halt auch auf Zelten steht, PKW, die sind halt echt ganz normale Autos, diese modernen Autos sind halt super günstig in den USA, ne? Die Mietwagen, also wir bezahlen jetzt auch für 2 Wochen für einen Jeep Cherokee, ich glaube, 450 Euro.
Ja, bei den PKWs ist das Coole, da sind dann immer die Meilen mit drin, also egal wie viel man fährt, und sobald das irgendwie mit Camping in Verbindung gebracht ist, musst du immer Meilen buchen. Und du hast ja jetzt gehört, wir sind ziemlich viel rumgefahren, das heißt, wir durften eine ganze Masse an extra Meilen zahlen.
Ja, krass. Würdet ihr es nochmal machen?
Auf jeden Fall. Also wir haben auch auf der Strecke, wir haben schon super viel gesehen und trotzdem so vieles noch nicht gesehen, dass es uns eigentlich in den Finger kitzelt, da den nächsten Flieger hinzunehmen und das Ganze nochmal zu machen auf eine andere Art und Weise. Das Land hat so unglaublich viel zu bieten. Das war uns vorher auch gar nicht bewusst, und richtig, richtig geile Natur.
Was uns vor allem auch angestachelt hat, war das Thema in Utah. Also das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, dass Kalifornien schön ist. Ich glaube, das kann man sich selber von hier auch schon vorstellen. Aber die Weite und auch die schönen Canyons und Nationalparks, die wir in Utah und Arizona gesehen haben, das hat uns eigentlich am Anfang überraschend viel und auch nachhaltig sehr viel Spaß gemacht im Rückblick.
Hattet ihr das denn geplant, dahin zu reisen? Also stand eure Strecke schon vorher fest und ihr seid hier abgefahren, oder ist viel spontan dazu gekommen, wo ihr gedacht habt, so, hey, schau mal, da geht's ja irgendwie da lang, lass mal hier abbiegen, statt geradeaus fahren?
Nein, wir haben es diesmal tatsächlich fast alles von vornherein geplant gehabt. Einfach weil wir, als wir gemerkt haben am Anfang und die Nationalparks wollten, dass man in den Nationalparks vorher langfristig reservieren muss, sonst hat man überhaupt keine Chance mehr, da irgendwie reinzukommen.
Oh, okay, da sagt ihr was.
Ja, das ist wirklich ein Punkt, weil der Nachteil ist, wenn man halt außerhalb des Nationalparks campt oder überhaupt sich irgendeine Unterkunft sucht, fährst halt morgens teilweise eine Stunde oder je nachdem, wie weit weg bist, auch schnell mal 2 Stunden. Und da verlierst du natürlich viel Zeit am Tag. Deshalb haben wir, als wir das gemerkt haben, haben wir halt sehr viel dann gebucht vor Ort. Und wir haben, ich sag mal, die Dinge in der Stadt haben wir nachher noch oder von unterwegs dann gemacht. Ansonsten stand unsere Route relativ klar fest.
Ja, das ist so ein Ding, was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich so die Distanzen auf Google Maps schlecht einschätzen kann. Auch wenn ich so die Skala ja unten habe und das steht ja da, keine Ahnung, wie viele Kilometer das ist, ist das dann doch immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. So, wo führt eine Straße lang, muss immer irgendwie alles nachmessen. Also da tue ich mich in den USA, also so im Westen der USA, deutlich schwerer als in anderen Teilen der Welt, wo ja irgendwie anders ist, gefühlt anders ist.
Ja, es ist auch so, wenn man jetzt Start bis Ziel Nationalpark rechnet, dann geht er davon aus, dass du am Eingang des Nationalparks stehst, wo eben die Passkontrolle ist. Von da aus ist es aber echt nochmal ein ganzes Stück hin bis zu den wirklichen Highlights im Park, wo du hin willst oder bis zu den Parkplätzen, wo du deine Wanderung starten kannst. Also das darf man nicht unterschätzen, da geht viel Zeit drauf. Deswegen war es auch eigentlich ganz cool, dass wir so 2 Tage an jeder Station hatten, um wirklich einen Tag eine Wanderung zu machen und dann nochmal einen anderen Tag so kleinere Ausflüge im Park, wo wir ein bisschen mehr gesehen haben dann.
Also ein Tag halt quasi das Highlight wandern und dann halt einen Tag so dieses viel rumfahren, viel anhalten, viel Fotos machen und weiterfahren. Was waren so eure Highlights von der Route? Einfach mal so einen Leitfaden zu haben, damit ich so ungefähr eine Ahnung habe, was ihr so gerne gemacht habt und was cool war.
Also was uns am meisten Spaß gemacht hat, waren tatsächlich die Nationalparks. Auch wenn wir uns in L.A. und San Francisco sehr wohl gefühlt haben und L.A. für uns auch sehr gut, weil viele Leute sagen ja, dass es hässlich ist. Wir haben uns da tatsächlich so gefühlt. Waren so die Highlights der Nationalparks aus meiner Sicht Bryce National Park. Canyonlands war sicherlich auch weit mit dabei. Das ist beides in Utah. Antelope Canyon, das ist in Arizona. Und Yosemite National Park, das ist auf jeden Fall mein absolutes Highlight.
Ja, ich fand den Arches National Park noch auch ziemlich beeindruckend. Also eigentlich ist es ziemlich schwierig, bei den Parks, die wir gesehen haben, da wirklich eine Abstufung zu machen. Im Bryce Canyon war es wohl so das Überraschendste, weil das war der erste Canyon, wo wir wirklich mit einer Wanderung gestartet sind und aus der Pampa zum Canyonrand gewartet sind und dann plötzlich an diesem Rand standen und in den Canyon reinschauen konnten. Und das war so der allererste Moment für uns, wo wir da wirklich standen und das hautnah gesehen haben. Das war einfach nochmal eine krasse Überwältigung, weil wir das vorher nur von Instagram-Bildern und so weiter kannten.
Instagram ist heutzutage schon eine krasse Inspirationsplattform geworden, ne?
Absolut.
Ich ertappe mich auch immer wieder. Ich muss aber auch sagen, Instagram ist mir so die liebste Social-Media-Plattform von allen. Facebook, auch wenn es bei Facebook oder zu Facebook gehört. Aber einfach dieses Visuelle, das ist schon echt ziemlich cool. Ihr seid immer viel gewandert. Wie lang waren eure Wanderungen so im Durchschnitt?
Das hat sich so ein bisschen gesteigert, weil wir am Anfang erstmal gucken wollten, wie ist das hier, weil in Amerika ist es jetzt nicht so wie hier in den Alpen, dass was gesichert ist oder dass es Seilbahnen gibt zurück oder sowas. Deswegen wollten wir uns rantesten, auch was so die Hitze und alles angeht. Das heißt, wir haben uns so von, ich würde sagen, von so 5 Kilometer Wanderungen auf nachher 13 Kilometer hochgesteigert.
Und vom Schwierigkeitsgrad, also meine Erfahrung mit amerikanischen Wanderungen ist so, hier voll die spannende, die schönste Wanderung überhaupt, auch mittlerer Grad, recht anstrengend. Und dann kommst du dahin als Deutscher oder als Europäer und es ist halt irgendwie so total abgesichert auf Baum, also der Weg ist gemacht. Und was irgendwie so als 2-Stunden-Wanderung angesetzt ist, ist halt irgendwie so in einer Viertelstunde eigentlich oder 30 Minuten maximal durch.
Das ist auf jeden Fall etwas, was wir bestätigen können. So ging es uns auch. Ich denke, es ist immer wichtig, wenn man wandert und wenn man sich nicht auskennt, dass man das langsam anfängt, damit man sich nicht überschätzt. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, ist das ja auch entscheidend. Aber vom Prinzip hast du vollkommen recht. Also die Wanderungen, die da ausgeschildert waren, zum Beispiel mal, um ein Beispiel zu nennen, im Grand Canyon, die war für 6 bis 9 Stunden, glaube ich, ausgerechnet. War so eine mittelschwere Wanderung. Das waren aber auch fast 1000 Höhenmeter, die also runter zum, wie hieß der Point? Indian Garden?
Ja.
Also nicht ganz runter bis zum Colorado River. Die haben wir in 4 bis 5 Stunden gemacht, also runter und auch wieder hoch. ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Mega-Sportler sind. Also wir sind Wandern zwar lustig und haben sehr viel Freude dran, aber das ist genau das, was du gerade sagst. Es ist jetzt nicht so, als würde man das völlig überbordend und schwierig annehmen. Und was sehr cool in den Nationalparks ist, die sind sehr gut organisiert. Also man kann tatsächlich mit relativ wenig Planung oder auch ungeplant da reinfahren. Du kriegst am Anfang Maps in die Hand gedrückt, wo die Wanderwege auch drauf sind. Gibt's auch einen Office immer, wo du dich noch informieren kannst. Die Ranger sind sehr, sehr hilfsbereit. Da waren wir echt positiv überrascht und haben auch immer sehr die Natur im Blick, sodass du dich eigentlich rundum häufig sehr wohl fühlst. Also du bist nicht alleine oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch der Nachteil. Also du läufst da nicht frei in der Natur rum, sondern du hast natürlich auch viele andere Parkbesucher um dich rum. Und wichtig hier ist die, ich sag mal, die Uhrzeit, wann du startest. Wenn du zu den Hauptzeiten läufst, hast du da die klassischen Touris, die in der Regel schlecht ausgestattet und vorbereitet sind. Ja, wenn du morgens läufst, kannst du natürlich viel, also andere Strecken viel mehr ja auch sehen, hast aber auch so ein bisschen deine Ruhe. Und das ist dann auch für uns dann immer viel wert gewesen. Das haben wir dann auch relativ schnell uns angeeignet.
Ja, es ist auch mal so ein Ding, also haben wir jetzt gerade auch auf Island gemerkt, also dieses mit den Wanderwegen und das zum Beispiel die Amerikaner einen anderen Reisestil haben und vielleicht auch sportlich anders fit sind. Ich glaube, dass wir Deutschen, wenn wir unterwegs sind, wir sind sehr, sehr aktiv und wir haben eine ganz gute Grundfitness. Der Durchschnittsdeutsche. Ne? Also einfach mal so, man muss ja immer so den Durchschnitt sehen bei solchen Sachen. Und ich glaube, dass der Durchschnittsamerikaner da vielleicht eher ein bisschen fauler, ein bisschen weniger aktiv ist und vielleicht ein bisschen dicker ist. Deshalb vielleicht auch ein bisschen länger braucht. Also man redet halt ja total Klischees, aber ich glaube, wenn man im Durchschnitt einfach so denkt, dann ist das aus meiner Erfahrung, was ich aus den USA kenne, und ich muss sagen, ich war ja noch nicht an der Westküste. Ich habe gehört, dass die Westküste auch nochmal anders ist als die Ostküste. Also auch die Menschen von der Mentalität und von sportlichen Aktivitäten und so weiter. Aber dennoch ist es halt eben auf diesen Durchschnitt ausgelegt, ne? Und wenn da steht 9 Stunden und ihr es in 4 Stunden macht. Also wir haben mal in Australien ist es ähnlich. Da haben wir mal eine 2-Tage-Wanderung in 6 Stunden gemacht.
Okay.
Ja. Und danach waren wir so the crazy German bloggers.
Ja, also diese Zeitangaben sind auf jeden Fall so für den 0815 Amerikaner, der nicht wirklich sportlich ist. Aber das ist echt das Coole bei den Rangern. Wenn die dich angucken und sehen, dass du da mit Wanderschuhen stehst, dann reden die auch ganz anders mit dir. Und
ich glaube, der Durchschnittsamerikaner, der geht auch mit Sneaker hin.
Ne? Ja, genau.
Um bei unserer Wander vom Grand Canyon nochmal zu erzählen, da sind wir tatsächlich morgens sehr früh losgegangen, 6 Uhr oben gestartet am Rim, also am Rand. Und dann nach den ersten 200 Meter kam so eine Gruppe von jungen Mädels, die Anfang 20 waren, entgegen. Echt in richtig kurzen Hosen, teilweise Minirücken, einfachsten Schuhen, ich glaube Flipflops waren sogar auch dabei. Und wir waren völlig überrascht, dass die in dem Alter so früh schon unterwegs sind. Und auch wie die gekleidet waren. Und dann 200 Meter weiter kam uns der Ranger, der auf dem Weg sozusagen patrouilliert ist und geguckt hat, wer da in den Canyon runterläuft. Und dann haben wir auch verstanden, die waren nämlich eigentlich auf dem Weg nach unten, wurden aber vom Ranger wieder hochgeschickt, weil er die halt auch sich angeguckt hat, gesagt, nee, ihr schafft hier wahrscheinlich einen Kilometer und dann lauft ihr auch wieder zurück. Das war halt auch gut zu sehen, dass da ein bisschen auch drauf geachtet wird.
Ja, auf jeden Fall. So eine Geschichte, also früh starten ist auch mal ein sehr, sehr guter Tipp. Das haben wir uns gerade zum Beispiel auch auf Island irgendwie so angeeignet, immer sehr früh los, bevor die Massen losgehen. In den Nationalparks kenne ich das aber aus vielen anderen Ländern halt auch, dass die halt auch geschlossen sind nachts. Wie ist das dort gewesen?
Also das war unterschiedlich. Wir haben am Anfang viel außerhalb der Parks geschlafen, das auf diesen Coa Campgrounds. Das ist, das sind nicht die innerhalb der Nationalparks, aber so eine Vereinigung, die direkt eng mit denen zusammen sind und immer direkt an den Parks sind. Da haben wir auch festgestellt, dass die meistens erst um 9 Uhr öffnen für Besucher, aber die meisten Parks haben auch Campingplätze innerhalb der Parks. Und es war zum Beispiel im Grand Canyon so, da haben wir direkt im Park übernachtet und da konnten wir dann einfach uns frei bewegen rund um die Uhr und eben auch früh starten.
Okay, das ist gut. War das in den anderen Nationalparks auch der Fall? Also, dass man zum Beispiel drin halt übernachten konnte und halt sich dann frei bewegen konnte?
Ich glaube, teilweise ging das und wir haben keine Plätze mehr bekommen. Oder das waren so rudimentäre Campingplätze, dass wir da dann nicht übernachten wollten, weil das war auch unser so erstes wirklich großes Campingerlebnis. Und am Anfang wollten wir auf Nummer sicher gehen, dass da auch Dusche, fließend Wasser und sowas ist. bis wir am Ende im Yosemite übernachtet haben und gemerkt haben, wir haben einen Campingplatz gebucht, wo wir eben nur ein WC hatten. Was am Ende dann aber auch nicht mehr schlimm war, weil wir uns darauf einstellen konnten. Aber das ist immer so, wofür man sich entscheiden muss. Also entweder sehr, sehr basal und wirklich im Park oder ein bisschen komfortabler und dann vielleicht nicht ganz drinnen, sondern am Rand.
Ja, ja. Also wo informiert man dich denn da? Gibt es da auf den Seiten der Regierung, also die Nationalparks sind ja öffentlich, die haben ja keine eigene Webseite meistens, sondern irgendwie Regierungsseiten. Informiert man sich dort oder wie habt ihr euch informiert?
Also die Nationalparks sind vom National Service halt auch begleitet. Das ist tatsächlich von der Regierung aus und die haben tatsächlich alle eigene Seiten, die sehr gut strukturiert sind. Man kann also vorher sich auch schon die ganzen Wanderrouten als PDF runterladen. Das haben wir teilweise auch gemacht, aber auch nicht immer. Und man kriegt da gute Informationen, wo man zumindest im Nationalpark auch schlafen kann. Ansonsten muss man natürlich ein bisschen rechts und links auch im Internet suchen, wo man vielleicht um den Park herum schlafen kann. Aber das geht. Also ich hätte da jetzt keinen weiteren Internetlink, wo man das alles generell buchen könnte. Aber das funktioniert ganz gut. Und was Vanessa gerade sagte mit dem CoA, das ist so ein, wie heißen die, Campgrounds of America, glaube ich, ist die Abkürzung davon. Die sind zum Beispiel deutlich luxuriöser. Die kosten das Doppelte. Die liegen dann ungefähr bei 40 Euro die Nacht für zwei Personen. Da hast du aber dann deinen Strom und dein Wasser auch direkt an deiner eigenen Campingbazille, sodass du es dann auch einfach hast oder ein bisschen luxuriöser hast. Im Park selber sind die Sachen dann durchaus einfacher und in Yosemite, wie gesagt, hat man dann auch nur eine Toilette und ein Waschbecken, ohne dass wir die Dusche hatten. Dann haben wir aber einfach in dem Valley teilweise auch geduscht, wo wir sowieso dann zum Wandern waren. Also es ist unterschiedlich. Es ist nicht allgemein immer früh auf oder erst wird geöffnet und teilweise kann man auch drin halt schlafen.
Wenn sie geschlossen sind und dann öffnen, aber dann erst, hattet ihr vorhin kurz gesagt, 9 Uhr meistens, oder?
Ja, das ist so eine Zeit, die wir uns noch gemerkt haben. Das war zum Beispiel beim Arches National Park der Fall. Da konnten wir, ich meine, da gibt es einen Campground, der war aber auch geschlossen, weil Teile des Parks restauriert werden. Und uns wurde empfohlen, auch direkt morgens dahin, denn der Park ist dann sehr klein und es ist immer so ein bisschen davon abhängig, bietet der Park Shuttle Services an oder nicht, weil dann kann man einfach draußen parken und in die Busse umsteigen, was eigentlich sehr cool ist. Und manche Parks, die haben halt keine Shuttle Services, da kommt man dann ohne Auto nicht wirklich weit. Und da sind dann eben auch begrenzte Parkmöglichkeiten. Also im Arches National Park hatten wir uns eine Wanderung rausgesucht, die auch für die Amerikaner als super heavy ausgeschildert war. Die war eigentlich sehr moderat, war schon steil, aber absolut machbar. Und da war ein kleiner Parkplatz. Wir waren, glaube ich, nachdem wir um 9 Uhr in den Park rein sind, so bei der ganzen Fahrerei, so um 9:45 dann wirklich an diesem Parkplatz, um den Wanderweg zu starten. Und da war die Hälfte der Parkplätze war da schon belegt. Also es kann einem unter Umständen auch passieren, wenn man in kleinere Parks fährt und man da erst um 11 Uhr hinfährt, dass dann alles voll ist und man nicht weiterkommt. So einen Fall hatten wir auch im Bryce Canyon. Da kamen wir zweimal nicht auf den Parkplatz, wo wir hin wollten und haben es dann beim dritten Mal wieder versucht, bis dann ein paar Autos gefahren waren und wir dann auch hinkamen.
Also ja, ist halt schon sehr stark besucht. Ist das eigentlich auch so ein Tipp, dass man vielleicht sich so fit, also vom Fitnesslevel so weit vorbereiten sollte, dass man immer so die schweren Wanderungen machen kann, weil dann man da mehr oder weniger alleine unterwegs ist oder sind die dann halt auch voll?
Das würde ich auch so ein bisschen auf die Tageszeit absehen. Also im Yosemite zum Beispiel, da sind wir auch super früh gestartet, weil wir einfach auch Lust drauf hatten, dass ein Tages aufgrauen zu sehen und morgens waren wir dann mit auch, ich sag mal so, Wandervolk unterwegs. Es war relativ einsam, immer mal wieder haben wir Leute gesehen, die aber auch irgendwie alle so Spaß am Wandern hatten und drauf eingestellt waren. Und als wir dann wieder zurückkamen mittags, dann liefen uns Horden von Sensationstouristen, sag ich mal, entgegen, die da mit ihren Flipflops rumwarteten und ja.
Okay, cool. Jetzt sind diese Nationalparks, die ihr besucht habt, ich spreche jetzt eigentlich nur so aus dem, was ich so gesehen habe. Ich habe da keine Erfahrungswerte. Aber von krasser Wüste und trocken zu sehr grün und bewachsen, oder? Also der Yosemite, der ist doch keine Wüste, oder?
Genau, der ist in Kalifornien und da ist es richtig schön grün und auch viel Wasser, was natürlich super abwechslungsreich für uns war, weil wir gerade aus Utah und Arizona kamen, wo einfach viel roter Stein und Wüstenlandschaft war.
Genau, dann habe ich doch irgendwie ein bisschen aufgepasst in der Schule. Nächste Woche oder übernächste Woche könnte ich dann einfach wirklich davon reden, aber jetzt muss ich nur irgendwelche Vermutungen anstellen. Kann man denn dann, die sind ja so unterschiedlich wie Tag und Nacht, kann man denn dann sagen, was besser ist?
Das ist Geschmackssache, oder? Also wir haben nachher festgestellt, oder das hat sich dann durchgesetzt bei uns, dass wir das mit dem Wechsel bzw. Kombination mit Wald und Wasser und Fluss am schönsten finden. Das ist vielleicht aber auch dem geschuldet, dass wir das auch ein bisschen gewohnt sind aus Europa. Es ist auf Dauer, aber das glaube ich, was uns mehr Spaß macht. Die erste 10 Tage, wo wir in Utah und Arizona unterwegs waren, war halt wirklich viel ähnlich von der Vegetation einfach. Ne? Es war einfach alles roter Stein, sehr warm, was natürlich auch sehr schön war. Da hast du aber irgendwann auch keine Lust mehr drauf, das zu sehen. Das ist schon so. Und das war für die Zeit sehr super. Aber von der Abwechslung nicht so hoch.
Zum Thema Abwechslung, also Canyon, wie der Grand Canyon oder Bryce Canyon, das ist ja eine sehr, sehr breite Schlucht?
Der Grand Canyon ist auf jeden Fall riesig und breit. Der Bryce Canyon ist, glaube ich, in Summe gar nicht so super riesig, aber komplett anders. Also da sind zwar auch alles rote Farben, so von dem Wüstengestein her, aber die Canyons unterscheiden sich doch schon massiv. Und was bei uns leider viel zu kurz kam, was aber ein super schöner Park sein soll auch, ist der Zion National Park. Der ist so, wie nennen die den, der Urwald Utahs? Also der hat halt super viel Grün für seine Wüstengegend und ist deswegen unheimlich schön. Da gibt's auch so einen Aufstiegspunkt, der heißt Angel's Landing. Da wollten wir unbedingt hoch, aber wir waren zu spät dran und konnten das dann nicht mehr machen. Und wer da die Zeit hat, auf jeden Fall hin.
Okay, cool. Und dieses Antelope Canyon muss auch total faszinierend sein, oder?
Ja, das ist mega cool.
Ich glaube, wir hatten darüber das letzte Mal ganz kurz gesprochen, ne? Also, dass man halt irgendwie so zur Mittagszeit am besten da ist, damit die Sonne halt von ganz oben halt irgendwie reinstrahlt. Aber das ist schon sehr voll auch, oder?
Das ist, also bei den normalen Nationalparks hat man ja so einen Annual Pass, heißt es. Man kauft sich also, wenn man halt vorhat, in mehr Parks zu gehen, so eine Jahreskarte, die kostet $80. Kommt man dann überall mit rein. Wenn man jetzt nur vorhat, 1-2 Parks zu sehen, dann kann man auch einzelne Tickets kaufen. Das sind irgendwie zwischen $25 und $30 für ein Auto. Und der Antelope Canyon, der liegt im Navajo-Gebiet. Das heißt, es ist noch so ein von der amerikanischen Regierung ausgenommenes Gebiet. Da muss man dann extra zahlen. Und weil das Gebiet halt sehr, sehr klein ist, also zumindest diese Antelope Canyons, wo man durchgehen kann, muss man sich für eine Tour anmelden. Und es gibt den Lower Antelope Canyon. Der Upper ist von der Schlucht her größer und wir haben aber den Lower gemacht. Das heißt, der ist ein bisschen niedriger von der Schlucht her, was aber cool ist. Der ist auch nicht ganz so populär, deswegen weniger belaufen und man geht halt von oben in diese Schlucht rein. Also die haben da so dünne Treppen aufgebaut und das ist echt faszinierend, wie man dann plötzlich in so einer Erdschlucht versinkt und dann runtergeht. Und wir haben die Tour, glaube ich, 2 oder 3 Tage vorher online gebucht. Und das müssten so $25 für die Tour und $8 noch Steuern oben drauf gekommen sein. Und das ist dann ungefähr eine Stunde.
Okay, wie viele Leute sind dann dabei?
20 würde ich jetzt vermutlich sagen.
Ja. Wird auch darauf geachtet, dass man zügig durchgeht, weil es waren bei uns jetzt 2 Anbieter, die man buchen konnte. Und die haben sich immer abgewechselt. Immer die eine Tour, dann die nächste hinterher. Und da wird dann auch nicht lang gebummelt. Wenn man zu lange Fotos machen will, wird man da weiter gescheucht. Ja, aber es ist mega cool. Lohnt sich auf jeden Fall.
Okay, cool. Aber stehe ich ja total drauf, wenn ich halt irgendwie so gestresst werde, wenn ich reise. So, weiter. Okay, krass. Aber es lohnt sich, also dahin. Also, ihr meint, das ist auf jeden Fall ein Stopp, der auf jeden Fall dabei sein muss.
Ja. Auf jeden Fall. Also wie die Sonne unten in dem Canyon ja nicht widerspiegelt, aber wieder Schatten wirft und ähnliches, das ist Wahnsinn. Und das ist auch egal, ist falsch, aber man kann auch zu jeder Tageszeit darunter, weil es halt immer ein anderes Bild gibt. Und wir hatten dann eine super Tourguide, der uns viel erzählt hat und die uns auch guten Einblick da gegeben hat. Der hat erzählt, vor 5 Jahren war das tatsächlich noch nicht alles geführt, sondern da konnte man auch frei reingehen, aber dadurch den ganzen Hype, zum Beispiel übers Internet, ist es tatsächlich so, dass das halt auch gut besucht ist und dass die jetzt Übungen machen dadurch.
Aber dank Instagram.
Genau, wow. Aber ich finde, das hat dem jetzt keinen Abbruch getan, auch wenn wir selber am meisten Spaß haben, wenn wir uns selbst organisiert auf den Weg machen. Aber das ging, also das war gut anzunehmen und es war nicht nervig.
Ja, das ist immer so, also ich muss sagen, seitdem ich jetzt auf Island war, bin ich ein bisschen vorsichtiger, was so Instagram und so weiter angeht, weil ich immer so mich frage, wie gut war der Fotograf wirklich, also wie gut konnte er fotografieren oder konnte er nur sehr gut mit Lightroom im Nachhinein umgehen? ich hab mich so oft ertappt, wo ich dachte so, irgendwie habe ich das irgendwie anders in Erinnerung. aber wie ist das dort?
Es ist doch wichtig, das kannst du wahrscheinlich doch viel besser noch als wir beurteilen. Also wir können uns davon auch nicht freimachen. Wir sind viel auf Instagram unterwegs und gucken uns auch viel an. Aber wichtig ist ja, dass man auch den Kopf dann wieder frei macht von den Bildern und das auf sich wirklich wirken lässt und auch versucht, so Stellen zu finden, die man vielleicht nicht 1000 Mal gesehen hat schon.
Ja, absolut. Das ist mir so richtig so krass aufgefallen auf Island, weil halt einfach so unglaublich viele Leute da ja unterwegs waren in der Vergangenheit. Und irgendwie so gefühlt, also wir waren jetzt zum allerersten Mal dort. Ich komme ja vor, als wenn ich schon viel zu spät bin. Die meisten Mal. Und dann hast du so, irgendwie. Und dann muss man sich halt wirklich so frei von machen und irgendwie so seine eigenen Erfahrungen halt sammelt, weil man halt so festgefahren ist. So, ich möchte das jetzt sehen, weil das sieht echt cool aus. Das ist ein geiles Bild. Und wir reisen heute, also ich habe mich so ein bisschen ertappt, als ich vor Ort war, aber eigentlich machen wir es nicht. Man reist oftmals der Bilder wegen, so. Ist das jetzt, ich habe auf der ITB gab es ein Panel, dass Millennials einen Ort aussuchen nach der Instagram, also auf Englisch hat der Typ gesagt, it has to be Instagram worthy oder Instagrammable. Und da dachte ich so, Alter, was geben?
Ja, also diese Nationalparks, die sind einfach fast an jeder Stelle Instagrammable. Also die sind einfach wirklich beeindruckend und das einfach mal auf sich wirken zu lassen, dass es alles mal durch Vegetation und Wasser so entstanden ist, das ist schon mega cool, weil das haben wir auf diesen riesigen Flächen hier einfach nicht. Da wird die Weite in dem Land schon echt riesig. Aber was auch so ein, kennst du das Horseshoe Bend? Das ist so ein,
Ja, genau, diese Kurve, so wie in der Mosel, nur halt in Rot.
Genau, und das ist auch so ein Punkt, der war wohl auch vor ein paar Jahren noch gar nicht so populär und ist durch Instagram groß rausgekommen. Wir sind natürlich dann auch da angehalten und da sind echt massig Leute. Und eigentlich kannst du da auch nicht viel machen außer Fotos. Also das sieht toll aus, aber da ist halt wirklich nichts drumherum. Du sitzt da, genießt das und kannst nach einer halben Stunde auch wieder gehen.
Ja, ich glaube, das ist so der Unterschied zu früher. Also früher ist man halt gereist, was zu erleben und heute, das meine ich jetzt aber auch gar nicht böse, weil ich mach das ja auch, ich fotografiere auch unglaublich gerne und wenn ich so richtig schöne Bilder habe, dann freue ich mich darüber. Und ich glaube, dass so ein diese Flusskurve da, Horseshoe Bend oder wie das heißt, das ist so ähnlich wie das Flugzeugwrack auf Island. Musst du als Tourist oder als Reisender nicht wirklich sehen. Aber wenn du gerne fotografierst, dann ist das halt echt toll.
Ja, genau so ist es.
Weil es einfach eine super Kulisse ist für geile Bilder, aber einfach nur, also du wanderst halt irgendwie 1,5 Stunden durch nichts, also wirklich eine sehr, sehr, sehr langweilige Wanderung. Und dann ist einfach nur ein Stück Metall am Strand.
Zu. Also wir haben auch zum Beispiel für den Punkt, das war vielleicht mehr ich als Vanessa, auch darauf geachtet, um welcher Tageszeit wir da ankommen, damit das Licht bzw. Sonne auch gut steht. Und das ist auch so, dass man das halt absolut macht. Also wir kennen das auch, dass wir die Fotos auch machen, weil wir das halt auch mitnehmen wollen. Ist nicht immer sinnvoll, ja, das stimmt.
Nee, also sinnvoll oder nicht sinnvoll, das ist ja immer so was Subjektives und das muss ja jeder irgendwie so für sich selbst entscheiden. Also das ist, wie gesagt, also ich mache ja solche Geschichten auch, weil ich mich an den Bildern einfach freue. Auch wenn dann in dem Moment vielleicht die Action oder halt irgendwie ist einfach nichts Besonderes ist, aber einfach, dass du es schaffst, sowas das aufzunehmen, besonders. Das ist für mich halt auch ein großer Teil auch des Reisens.
Genau, also man, uns geht es auch so, dass wir Spaß am Fotografieren haben, das wirst du ja auch.
Ja, ja.
Das ist ja dann auch, ja. Ich bin auch großer Fan davon, auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also das habe ich zum Beispiel in San Francisco, dann war das ein ganz anderes Erlebnis. Also wenn wir Uber gefahren sind zum Beispiel, habe ich überraschend gute Gespräche im Auto geführt, obwohl ich gar nicht so der große Englischsprecher bin. Aber da war ich überrascht über die Inhalte, in denen man sich auf einer kurzen Strecke doch austauschen kann mit den Amerikanern.
Echt? Inhalte? Also
war, ja, meine ich ernst. Also das war eher meine Sprachbarriere, als dass die keine Lust hatten, sich zu unterhalten. Da bin ich an jeder Ecke, ob wir auf die Bahn gewartet haben, in Öffis gefahren sind oder sonst wie, immer im Gespräch verwickelt worden. Das, also verwickelt worden und halt auch gerne mitgemacht. Das fand ich sehr cool, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, das ist halt, finde ich, schwierig, immer von hier aus über Amerika zu urteilen, weil es ist einfach riesig. Also San Francisco, wovon ich gerade sprach, ist einfach was ganz anderes, als wenn man irgendwo im Tiefinneren des Landes ist, wo wir zum Beispiel ja gar nicht waren. Also wir waren sicherlich, wenn wir über die Südwestküste sprechen, in einem Gebiet, wo Leute prinzipiell sehr offen sind oder Bock haben, sich noch mit Leuten zu unterhalten. Das ist an einer anderen Ecke oder in der Mitte wahrscheinlich auch anders.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, also ich kann jetzt noch nicht so sehr über die Westküste reden, aber ich kenne die Ostküste und ich war in Florida und so weiter unterwegs. Und es ist unglaublich, erstens, was für ein großes Land es ist. Ich meine, selbst in so einem kleinen Land wie Deutschland sind die Menschen hier total unterschiedlich.
Ja.
Ne? Also wenn du jetzt hier jemanden aus Garmisch nimmst oder vielleicht und dann jemanden aus Kiel, da liegen 1000 Kilometer dazwischen. Das ist in Amerika gar nichts, aber das ist halt hier so das totale Extrem in Deutschland. Und die Leute sind hier schon total unterschiedlich.
Ja, ja, absolut.
Ja, und dann musst du immer nochmal irgendwie eine Null dazwischen legen und dann bist du vielleicht von einer Seite auf die andere in den USA. Na gut, ich glaube, es sind 6000 Kilometer. Aber die Menschen sind halt total unterschiedlich. Das ist halt, das stimmt schon. Und ich glaube, ich verstehe schon, also dass San Francisco viele Menschen, Multikulti, dass die Menschen da total offen sind. Und das halt total anders ist, als wenn du halt in irgendeiner kleinen Ort bist, wo halt irgendwie Eisen gefördert wird oder so, weißt du, so diesen Minenstädten in den USA.
Ja.
Dass da die Mentalität halt ganz anders ist. Wie seid ihr denn mit den Amerikanern so klargekommen? Also ich meine, es gibt ja, ich kenne Leute, die sagen, die USA sind das großartigste Land der Welt, da redet jeder mit jedem, da sind alle freundlich, da sind alle nett. Natürlich diese Oberflächlichkeit spielt eine Rolle, die viele Leute ganz toll finden, weil halt eben diese Oberflächlichkeit dazu führt, dass man halt sich einfach wirklich so Smalltalk halt einfach immer und überall betreibt, selbst an der Ampel. Und andere Leute sind halt total genervt über diese Überheblichkeit, nicht Überheblichkeit, sondern Oberflächlichkeit.
Ja, ich glaube, da kommt beides mit. Also es ist wirklich auffällig, wie nett die sind. Das ist auch unser allererstes Erlebnis. Wir sind in Vegas gelandet, haben mit einem riesigen Flughafen gerechnet und standen da eigentlich irgendwie fast alleine in der Halle. Keiner konnte uns helfen, wie wir jetzt in die Stadt kommen. Und so ein Busfahrer hat uns dann kostenlos mitgenommen, ist noch mit uns zur nächsten Ecke, hat uns Bustickets für den nächsten Bus geschenkt. Also es war so völlige Überwältigung, wie freundlich die Leute auf einmal in diesem Land zu uns sind. Und wir hatten schon tierische Angst, die Passkontrolle, werden wir da extra gefilzt, wie läuft das ab? Es war unsere erste Einreise in die USA. Auf der anderen Seite kann mich das persönlich auch nerven, wenn du an jeder Haltestelle angequatscht wirst und immer wieder, hey, kommst du her? Was machst du hier? Cool, was hast du schon gesehen? Und ja.
Ja, ich bin ja der Gesprächigere, auch wenn ich nicht so gut Englisch spreche, aber ich suche das tatsächlich, also ich bin da nicht nervig, aber mich interessiert das mit den Leuten dann auch. Und aus meiner Sicht auf der kurzen Reise fand ich es nicht anstrengend, also ganz im Gegenteil. Ich fand die Leute nett. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, und das, was du gerade beschrieben hast, ist auch meine Wahrnehmung. Wenn ich da jetzt leben würde, würde ich das sicherlich anders sehen. Oder kann ich mir gut vorstellen, dass ich das anders sehen kann. Also ich kenne das auch sehr gut, dieses das übertrieben Freundliche und dann auch immer die Steigerungsform von allen möglichen, obwohl man eigentlich nur beschreibt, dass man sich gerade freut, dass jemand einem Taschentuch gegeben hat. Ne? Also das ist natürlich positiv im ersten Moment, aber natürlich irgendwann auch ein bisschen albern. Woran man sich auf jeden Fall gewöhnen kann, ist, dass die immer schon alle in Deutschland waren und mindestens einen Onkel oder eine Tante oder Freundin in Deutschland auch haben. Also die, wenn die fragen, wo kommst du her, und du sagst Deutschland, erzählen die dir immer irgendwas über Deutschland, was immer lustig ist.
Es sind halt auch viele hier stationiert gewesen oder irgendjemanden gehabt in der Familie, der halt durchs Militär halt irgendwie in Deutschland was zu tun hatte.
Ja, genau. Also es Stimmt sicherlich bei manchen, aber bei nicht allen kann das ja der Fall gewesen sein.
Ja. Okay, krass. Ja, aber also hört sich ja nach einem ziemlich geilen Trip an, den ihr da hattet, den man unbedingt mal nachmachen sollte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wer Bock auf Wandern hat, das ist mega cool, in den Nationalparks einfach rumzuwandern. Ich weiß nicht, man wird wahrscheinlich auch alles mit Turnschuhen oder Sportschuhen da machen können. Wir hatten jetzt Wanderschuhe dabei. An manchen Stellen war das auf jeden Fall auch ganz gut. Zum Beispiel im Yosemite National Park, wenn du dann so in der Nähe von Wasserfällen da rumwartest, das ist dann schon mal ein bisschen feuchter alles und da hast du mit so Wanderschuhwerk dann auch mehr Grip und es ist einfach wirklich mega cool, da an diesen ungesicherten Wegen da rumzulaufen und einfach das alles für sich selber zu erkunden.
Jetzt ist, hört ihr das?
Ja.
Das ist so der Nachteil, wenn man halt so ein bisschen auf dem Land lebt, dann hat man halt ein bisschen größere Traktoren mit mehr PS, die dann halt irgendwie so, egal wie gedämmt dein Raum ist, hört man die halt überall.
Ja.
Nee, aber ist schon geile Garmisch. Ja, ey, ihr zwei. Also ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir Schluss. Das war eine tolle Folge. Es hat super Spaß gemacht, sich mit euch zu unterhalten darüber. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Mal schauen. Also ich glaube, Utah und Arizona werden wir auf der Reise nicht machen, aber hoffentlich Yosemite. Das wäre sehr geil, wenn die Pässe denn auf sind. Und ich erzähle euch dann, wie es war, den Pacific Highway runterzufahren.
Ja, und
leider nicht in einem Ford Mustang, wie ich es mir vorgenommen hatte. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber ja, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und für eure nächsten Reisen nur das Beste.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss.
Ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit den beiden. Sehr cool. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind wieder fast eine Stunde mit dabei. 50 Minuten spreche ich jetzt ungefähr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das so ist, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Das machen übrigens die wenigsten. Ich beschwere mich darüber, das ist ziemlich oft, ne? Also viele, viele konsumieren nur, aber geben nichts zurück. Na, was ist denn da los, Leute? Nehmt euch mal ein bisschen Zeit und schreibt mir eine Nachricht, eine E-Mail. Ich antworte auch. Ehrlich. Die Leute sind immer so überrascht, wenn ich dann wirklich antworte, aber ich mache das wirklich. Ich nehme mir die Zeit, ich lese jede E-Mail und früher oder später antworte ich auch. Meistens ein bisschen später als früher, aber wenn man die E-Mail zum richtigen Zeitpunkt abschickt, dann auch früher. Manchmal habe ich gar nichts zu tun und dann kommt eine E-Mail, dann antworte ich sofort. Also testet es einfach mal aus, schreibt mir, wie ihr es findet, wie ihr diese Folge fandet, ob ihr euch auf die nächste Abenteuerhappen-Folge von Line und mir freut. Und ich kann euch jetzt auch schon sagen, es gibt dann bald nochmal eine andere Abenteuerhappen-Folge über Südafrika. Die haben wir nicht alleine aufgenommen, das ist Premiere, zu dritt. Einer der Teilnehmerinnen von der Leserreise. 2,5 Stunden. Also nehmt euch vielleicht langsam mal irgendwie Wochenende Zeit. 2,5 Stunden. Oder plant eine Fahrradtour. Ich sage euch dann, wenn es dann soweit ist. Und dann könnt ihr losfahren. Jo. Für diese Woche haben wir eigentlich schon mal alles erledigt. Diese Folge ist jetzt online. Schönen vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wir hören uns dann das nächste Mal mit unserer Abenteuerabendfolge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut. Und schreibt mir. Ihr erreicht mich unter podcast@offthepath.com. Oder auf Instagram oder Facebook oder egal. Also, bis dann. Tschüss.